Ja, von dieser Musik rüber zu anderen Geräuschen, die uns dieser Tage immer wieder so an unser Ohr dringen. Da wird geschnieft, da wird geprustet, da wird geschneuzt, da wird kräftig gehustet, genießt und überall da scheinen so Erreger auf uns zu lauern. Da ist man an einem Tag noch gesund und am nächsten Tag, da liegt man da schon mit hohem Fieber und Co. im Bett zu Hause. Wir sind mittendrin in der Zeit der Grippe, der grippalen Infekte. Und eigentlich müsste man dauernd Gesundheit rufen. Aber laut Knigge ist heute Gesundheit nicht mehr mit den Benimmregeln konform. Denn wenn ich dem anderen Gesundheit wünsche, so heißt es, weist es auf seine Schwäche hin, darauf, dass er nicht fit ist. Und darum ist es korrekt, dass der Niesende sich entschuldigt und die anderen nur freundlich nicken. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich an diese Benimmregel nicht gewöhnen. Ich sag weiter, Gesundheit. Und denk da so gut biblisch an den Johannes, der in seinem dritten Brief an den Gaius schreibt, ich wünsch dir, dass es dir in jeder Hinsicht, an Leib und Seele, in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist. Denn Gesundheit ist ja ein ganz großes Gut. Gesundheit schafft Lebensqualität. Gesund sein möchte jeder. Und dafür tun wir ja auch einiges. In der Kommode unseres Lebens, glaube ich, ist diese Schublade Gesundheit nicht nur irgendeine Schublade unter vielen anderen. Gesundheit erscheint vielmehr immer mehr so als Hauptsache. Hauptsache gesund, heißt es, wenn man jemand zum Geburtstag gratuliert, wenn ein neues Jahr beginnt, wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn darüber gesprochen wird, was im Leben wichtig ist. Hauptsache gesund, das ist doch das Wichtigste. Und natürlich ist Gesundheit wichtig. Sehr wichtig. Niemand möchte krank sein. Aber wenn wir diesen Bekenntnissatz Hauptsache gesund mal wirklich durchdenken, was sagt er denn eigentlich aus, wenn es die Hauptsache ist, in meinem Leben gesund zu sein? Dann bedeutet es umgekehrt auch, einem kranken Menschen fehlt die Hauptsache im Leben. Sein Leben ist defizitär. Mein Vater, der erkrankte mit 21 Jahren an Polio, an Kinderlähmung und saß viele Jahre im Rollstuhl. Und daher bin ich in diesem Punkt, glaube ich, sensibel geworden. Wie hört sich dieses Hauptsache gesund für einen chronisch kranken Menschen an? Dazu ein O-Ton einer herzkranken Frau. Hauptsache gesund, wie sehr ich diesen Satz hasse. Wenn das die Hauptsache wäre, da müsste ich doch den ganzen Tag Trübsal blasen und mein Leben hätte keinen Sinn, keine Hauptsache mehr oder noch nie gehabt. Ich habe einen angeborenen Herzfehler, deswegen bisher 6 Operationen hinter mir und noch einige andere Krankheiten dazu bekommen. Da bleibt von Gesundheit als Hauptsache nicht viel übrig. Dass ich jederzeit sterben könnte und jeder Augenblick ein besonderes Geschenk ist, weiß ich schon seit meiner Kindheit. Nun ist es nicht so, dass ich nie Angst habe, nie jammere. Doch da ist in mir auch diese glucksende Lebensfreude, dieses wunderbare Genussgefühl, jeden Tag erleben zu dürfen. Eigentlich empfinde ich mich mit meiner Behinderung als viel glücklicher und zufriedener als die meisten tatsächlich körperlich Gesunden. Vielleicht sollten wir uns statt Gesundheit besser Zufriedenheit wünschen. Hauptsache Zufriedenheit. Ich habe meinen Vater nie gesund erlebt, aber zufrieden. Und er zeigte mir, wer zufrieden ist, der hat wirklich gelernt, das zu sehen, was er hat. Wer unzufrieden ist, der hat gelernt zu sehen, was er nicht hat. Und darum versuche ich, das zu sehen, was ich habe. Etwa, dass die Laborwerte, die mir diese Woche präsentiert wurden, dass die ganz gut sind. Und ich versuche auch zu sehen, was ich habe, dass ich überhaupt so eine Untersuchung machen kann. Wir jammern ja gerne über unser Gesundheitssystem. Aber wir jammern auf einem hohen, sehr hohen Niveau. Und wir sehen, glaube ich, nicht mal wirklich, was wir da haben. Seit meiner Zeit in Bolivien habe ich das wirklich neu schätzen, neu wertschätzen gelernt. Wer von euch ist in den Bereichen so Gesundheit, Pflege, der Medizin, im heilenden Berufen tätig? Traut ihr euch ein Handzeichen zu geben? Und traut ihr euch auch aufzustehen? Weil ich möchte im Namen der Gemeinde, ich möchte euch danken, diesem Gottesdienst, für eure Arbeit, für euren so wichtigen Dienst. Durch euren Dienst, der sicherlich nicht leichter geworden ist durch diese Hauptsache Gesund-Mentalität. Und durch euch ist unsere Gemeinde an diesen Orten, an denen ihr arbeitet, an denen ihr da seid. Ihr lebt so diesen Auftrag, Jesu ganz konkret für andere da zu sein, für Kranke da zu sein. Und ihr dürft wirklich diesen Satz so von Jesus mitnehmen, der sagt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, denn ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich möchte die anderen einladen, dass wir für euch beten, dass wir euch wirklich als Gemeinde senden in euren Dienst in die kommende Woche hinein. Jesus, du siehst, dass einige aus unserer Gemeinde sich kümmern um Kranke, um Pflegebedürftige, in heilenden Berufen da sind, für alte Menschen, für Sterbende, für Menschen in Not. Und wir sind dankbar für ihr Engagement, für ihren Einsatz, für ihr Wissen und Können, für ihre Hingabe, auch für ihre Geduld. Und wir bitten dich für sie um Segen, um Kraft, um Weisheit, um offene Herzen, dass du dein Angesicht leuchten über ihnen und über allen, für die sie da sind und über allem, was in ihrem Dienst auf sie zukommt. Dein Licht erhelle sie und verbreite einen Glanz über ihre Tagen und durch sie in den Krankenhäusern, Heimen, Praxen, den Einrichtungen, an die Bette. Amen. Ein dicker Dankeschön-Applaus an euch.
Wenn Oma Knieschmerzen hat, wird's bestimmt langweilig.
Hä? Was ist denn mit Oma los?
Von wegen Schmerzen.
Ihr Geheimnis? Voltaren Schmerzgel Forte mit der Forte-Formel. Der doppelt konzentrierte Wirkstoff bekämpft gezielt die Entzündung und lindert Schmerzen bis zu 12 Stunden. Voltaren Schmerzgel Forte mit der Forte-Formel.
Ich mag meine neue Oma.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Die Oma mit Knieschmerzen, wie langweilig. Aber die wippende, die rutschende, die hüpfende neue Oma, die wird von dem Enkel gemocht. Als ich den Spot zum ersten Mal gesehen habe, ich wurde wirklich aggressiv von dieser Sicht des Menschen, die mir da vor Augen geführt wird. Und überhaupt auch von der Sicht des Kindes. Kein Kind würde so denken, wenn ich mit Kindern zusammenkomme und bete, wie schnell sind Kinder dabei, für Kranke zu beten. Mich macht diese Sicht, dieser idealtypische Mensch, der da ständig uns vor Augen geführt hat, wirklich aggressiv. Dieser dauerhaft Jugendliche, dieser fitte, hoch bis ins hohe Alter hinein aktive. Und natürlich klar, dieser attraktive, dieser erfolgreiche, dieser leistungsfähige. Ich glaube wirklich, wir leben in einer Gesellschaft, deren Wissen groß ist und deren Apparate stark sind, aber deren Weisheit schwach ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der vor allem Stärke gewürdigt wird. Wir erleben eine Gesellschaft, die sich hauptsächlich in ihrem Können, in ihrem Gelingen einleuchtet. In der Gesundheit, in der Schönheit, in den beruflichen Stärken, im Funktionieren halt. Niederlagen sind da nicht vorgesehen. Wir stehen unter Siegeszwängen, unter Schönheitszwängen. Gesundheitszwängen, Jugendlichkeitszwängen, Perfektionszwängen. Und ich denke, dass diese ganzen Ganzheitszwängen da steigen, wo der Glaube schwindet. Wer an Gott glaubt, dem ist erlaubt, ein bedürftiges Wesen zu sein. Der darf unperfekt sein, fragmentarisch. Und das ist Gnade, dass ich ungerechtfertigt da sein darf, mich nicht durch meine Leistung, durch meine Verwendbarkeit, meine Intelligenz oder meinen Witz rechtfertigen muss. Gottes Gnade befreit mich von diesem Zwang, mich selbst zu rechtfertigen. Etwas so sein zu müssen, wie die Schönen, die Schlanken, die Fitten, die Gesunden, die Wellnessgestellten. Denn diese ganzen Zwänge, die machen uns nicht gesünder, sondern eher kränker. Nicht zufriedener, sondern immer gestresster. Diese ständige Sorge um die Gesundheit, die hat in den letzten Jahren immens zugenommen. Aber wenn wir hinschauen, die Zahl der tatsächlichen Erkrankungen nicht. Doch diese allgegenwärtigen Tipps, diese Ratschläge, die erzeugen doch wirklich so einen permanenten Druck, irgendwie Schuldgefühle und so ein anhaltend schlechtes Gewissen. Ein Arzt, der meinte zu mir, dass seine Hauptaufgabe immer mehr darin bestehe, so die Ängste seiner Patienten abzubauen, dass er sie mehr zu Lebensfreude, zu Lebensgenuss ermutigt und dazu ihren Körper wertzuschätzen und nicht dauernd zu klagen, dass er zu fett sei oder zu wenig trainiert oder zu alt oder zu langsam. Denn die Freude am Leben, am eigenen Körper, die bleibt doch leicht auf der Strecke, wenn da so Worte kursieren wie Anti-Aging. Anti-Aging, was für ein Wort, was für ein blödes Wort, was für ein trügerisches Wort. Ich kann gegen mein Alter angehen, aber das bringt nichts. Damit verpulvere ich doch nur meine Kraft. Das Altwerden gehört zum Leben dazu, Punkt. Und Krankheit ebenso. Es gibt kein unbeschadetes Leben. Aber das möchten wir oft nicht so wahrhaben. Für uns ist es normal, gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, und das andere ist eben nicht normal. Und dieses Nicht-Normale, dieses Kranke, dieses Alte, dieses Sterbliche, das versuchen wir zu verdrängen. Aber die Bibel, die lehrt uns genau das Gegenteil. Im Psalm 90, da wird uns ein uraltes Gebet des Mose überliefert. Darin heißt es, lehre zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Der Mose, der betet hier um die Einsicht, dass das eigene Leben begrenzt ist, dass unsere Tage gezählt sind. Denn wenn es auch der Medizin heute gelingt, die Sterblichkeit an einer bestimmten Krankheit zu beherrschen, heißt das immer nur, dass meine Sterblichkeit auf eine andere Krankheit verschoben wird. Wer durch Vorbeugung oder Therapie heute nicht am Herzinfarkt stirbt, der stirbt später an was anderem. Und hart gesagt ist Heilung, so wunderschön sie auch ist, letztlich aufgeschobener Tod. Das Leben ist ein Provisorium. Leben in Raum und Zeit ist immer nur provisorische Ewigkeit. Auch wenn wir das Ende unseres eigenen Lebens gerne ausblenden. So wie die Frau, die ursprünglich aus Bremen kam. Die sagte zu ihrem Mann, du, wenn einer von uns beiden mal stirbt, ziehe ich wieder nach Bremen. Sterben. Sterben tun immer nur die anderen. Aber auch wenn wir das verdrängen, wir sind und bleiben begrenzte Wesen, und ein Herz voll Weisheit hat, wer das erkennt. Ich liebe den 14. Vers aus Psalm 147. Da heißt es, der Herr schafft deinen Grenzen Frieden. Er schafft mir Frieden in meinen Grenzen. Mit Gottes Hilfe lerne ich, meine Grenzen zu sehen und zu akzeptieren, in sie einzuwilligen. Und dann kann ich auch schauen, was ich selbst ändern kann und was ich nicht ändern kann. Ihr kennt das Gebet, Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Mögliche tun und das Unmögliche lassen. Wir können einiges dazu beitragen, ob wir an Diabetes erkranken oder nicht. Wir können einiges tun, um keinen Herzinfarkt zu bekommen. Aber es wäre ein großer Irrtum zu glauben, dass es nur von unserem eigenen Tun abhing, ob wir gesund bleiben oder nicht. Gesundheit ist letztlich nicht machbar, auch nicht durch noch so gesunde Ernährung und Supermüslis. Es geht hier, denke ich, eher um eine Balance, um das Gleichgewicht von Tun und Lassen. Ja, ich achte auf meinen Körper, ich schaue, was für meine Gesundheit ich da tun kann und ich tu's. Aber was ich auch tue, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die eine oder die andere Krankheit bekomme, die wird von Tag zu Tag größer. Ich kann Krankheit und Tod nicht entrinnen. Und auch wenn es die Welt uns einredet, schauen wir hin. Es macht mehr Sinn, der eigenen Sterblichkeit ins Auge zu schauen. Denn wenn wir als Christen an Jesus denken, dann denken wir doch auch daran, dass er gelitten hat, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus dem Leiden, dem Tod nicht ausweicht, dass er sich da hineingibt, dass er das alles aus eigener Erfahrung kennt. Und ich merke so, wie dieser Jesus mir dadurch nahe kommt, in der Ohnmacht über die Parkinson-Erkrankung meines Onkels, im Schmerz über den Tod einer lieben Bekannten. Krankheit, Leid, Tod, Verzweiflung, die werden im Christentum nicht verdrängt, sondern ernst genommen. So ernst genommen, dass die Aussage gewagt wird, Gott selber hat gelitten. Was für ein Satz. Gott selber hat gelitten. Und da ist einer, der mich versteht, dem ich mein Leid klagen kann. Der ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und da ist einer vor den Toren einer Kleinstadt, der ist blind. Von Kindheit auf. Bartimäus. Und er hat von Jesus gehört und als Jesus mit seinen Freunden durch diese Kleinstadt kommt, da schreit er um Erbarmen. Jesus, hilf mir. Du bist meine letzte Hoffnung. Er nimmt das ernst. Das kommt her zu mir. Alle, also auch ich. Und die Leute, die wollen ihn zurückschubsen, aber er lässt sich nicht zurückschubsen. Erbarmen, ruft er. Hab Erbarmen, Jesus. Und Jesus lässt sich aufhalten. Und so ist das immer. Wenn einer den Kontakt zu Jesus sucht, lässt Jesus alle stehen und liegen. Was willst du, fragt er den Blinden. Sehen möchte ich, sagt er. Ich möchte die Sonne sehen, die Blumen möchte ich sehen. Und Jesus berührt ihn. Wie lange hat diesen schmutzigen Bettler keiner mehr berührt? Und er kann wieder sehen, endlich sehen. Wer ist bei Gott besonders geliebt, angesehen? Die Gesunden, die mit dem beruflichen Erfolg und der großen Fitness? Jesus ruft die Bedürftigen, die in den Augen der Welt Kleinen, die Mühseligen und Beladenen, kommt her, für euch bin ich da. Für den Kollegen, den MS beugt, für die Verkäuferin im Laden, die einen Tumor zerfrisst, für den Familienvater, der wegen eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann, für ein junges Paar, das für ihr behindertes Kind da ist, für alle, die ein Handicap durchs Leben tragen, für alle, deren Leben sich allmählich im Nebel verliert, für alle, die vor der Schwelle des Todes stehen und sich fürchten. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Er bringt die gute Nachricht den Kranken, den Unberührbaren. Ihr seid nicht von Gott verlassen. Er stößt sie nicht weg. Er sagt ihnen nicht auch noch, dass sie ja selbst schuld daran sind, sondern er berührt sie. Er heilt. Nicht alle, aber doch einige. Mehr als ein Drittel aller Texte aus den Evangelien berichten von dem Heilungswirken Jesu. Jesus heilte. Und er heilt auch heute. Er heilt durch ärztliche Kunst und er antwortet auf unser Gebet der Heilung. Darum beten wir für Kranke. Das gehört nach dem Neuen Testament zum Gemeindeleben dazu. Ein Zeugnis dafür finden wir im Jakobusbrief. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Dieses Wort aufrichten, das ist dreifach deutig. Eine erste Deutung, aufrichten, kann man übersetzen mit Jesus lässt den Kranken, der in Not ist, aufstehen im Sinne von gesund werden. Da beten Christen für jemanden in Krankheitszeiten und Jesus heilt, tut ein Wunder. Zweite Deutung, selbes Wort, der Kranke wird von Jesus aufgerichtet, innerlich. Er bekommt seelische Kräfte, um mit seiner Krisensituation anders umzugehen. Er bleibt krank, aber er selber wird ein anderer. Und die dritte Deutung, der Kranke wird auferstehen. Dieses griechische Wort, das hier für aufrichten steht, wird auch für die Auferweckung von den Toten benutzt. Auch das kann sein, dass jemand nach dem Gebet in der Lage ist, voll Hoffnung auf sein Sterben zuzugehen, dass er in Frieden sterben kann, weil am Ende eben nicht der Tod steht, sondern Jesus, weil wir am Ende bei ihm sein werden. Und dann wird endlich alles gut sein. Auch wenn sich vielleicht gerade der Andreas Burani singt, der Sinn von allem nicht zeigt, sich tarnt bis zur Unendlichkeit. Was auch immer hier geschieht, es wird nicht alles gut, aber es geht gut aus. Ich durfte alle drei Varianten erleben. Und ich weiß es nicht, warum es bei dem einen so war und bei dem anderen so. Und ich möchte auch nicht nach Gründe dafür suchen oder gar nach Schuld. Ich sehe nicht das gesamte Bild. Ich sehe nur meinen kleinen, begrenzten Ausschnitt. Und ich vertraue darauf, dass Jesus weiß, was er tut. Als Kind betete ich, dass mein Vater geheilt werde. Und ich war mir sicher, Jesus kann das. Doch er richtete meinen Vater nicht im Sinne der ersten Deutung auf, aber in der zweiten. Und als er vor 8 Jahren starb, merkte ich auch in der dritten Deutung. Wenn mich einer fragt, was habe ich mit meiner Krankheit zu erwarten, wenn ich mich auf diesen Jesus einlasse, habe ich Heilung zu erwarten? Dann sage ich, vielleicht. Der gekreuzigte und der auferstandene Jesus, der hat 2 Arme am Kreuz. Und diese beiden Arme, die können Symbole für sein Wirken sein. Mit einem Arm reißt er uns durch seine Auferstehungskraft heraus aus der Krankheit. Und wir erleben eine Heilung, Gesundung. Das geschieht zum Zeichen dafür, dass in Jesus das neue Reich Gottes angebrochen ist. Hier und jetzt schon erfahrbar ist. Einige werden geheilt, um exemplarisch zu zeigen, wie es am Ende sein wird. Wenn Lahme gehen und Blinde sehen, wir können jetzt schon die Kraft seiner Auferstehung erfahren, diese Vorboten der Auferstehung sehen. Aber wir erfahren seine Kraft auch darin, dass er uns nicht herausreißt, sondern dass er uns in der Krankheit begegnet, uns mit der anderen Hand trägt. Und wir erfahren, dass uns selbst alle Krankheiten nicht mehr von der Liebe Gottes trennen können. Wie Paulus im Römerbrief schreibt, noch nicht einmal der Tod. Jesus eliminiert nicht Krankheit und Tod, aber er nimmt uns in seine Beziehung zum Vater mit hinein und diese Beziehung kann selbst Sterben und Tod aushalten, wird da nicht zerstört. Auch wenn uns Gott manchmal nicht am schweren Leben vorbeiführt, sondern mitten hindurch. Er sagt dann zu uns, ich bin da, im Gesunden und in kranken Tagen. Und ich sehe dich, ich verstehe dich, ich höre dich, ich halte dich. Der eine erfährt das Aufrichten Gottes, seine Nähe darin, dass Jesus ihm das Leiden nimmt. Der andere, dass er es mit ihm trägt. Und manchmal, warum auch immer, ändert er nicht unsere Lebenslage, aber unser Innerstes. Nicht, dass jemand krank ist, ist gut. Gott ist kein Freund der Krankheit. Aber wenn jemand durch eine Erkrankung neue Werte entdeckt, etwas erfährt, wie Beziehungen tragen, Halt geben oder wenn einer entdeckt, was im Leben wirklich wichtig ist, das ist gut. Wenn ich zurückblicke, dann sehe ich neben dem Schmerzhaften auch wirklich ganz viel Segen, die durch die Krankheit meines Vaters in unsere Familie kam, wie unser Familienleben Tiefe gewann, wie ich immer mehr lernte, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, wie Kleines klein wurde und Großes groß, Zufriedenheit, Zusammenhalt, Zuwendung, Mitgefühl, Glaube und Jesus, hauptsächlich Jesus. Ein Kind des Theologen Karl Barth, der kam mal zu ihm ins Arbeitszimmer und fragte: Papa, weißt du eigentlich, wer der Herr Hauptsache ist? Nein, sagte Barth, wer denn? Der Herr Jesus ist der Herr Hauptsache. Jesus ist die Hauptsache, in gesunden Tagen, in kranken Tagen. Im spanischsprachigen Raum, das sagt man, wenn jemand niest statt Gesundheit, Jesus. Und das passt doch. Denn er ist da, er ist Gott 24/7, immer in Ruf, Nähe, nur ein Gebet von uns entfernt. Und darum möchte ich euch einladen, jetzt zu beten oder für euch beten zu lassen. Während einer Anbetungszeit bietet das Gebetsteam hinten und zwei Älteste hier vorne an, für euch in euren Anliegen zu beten. Ein Gebet des Dankes für Gesundheit oder dafür, dass ihr diese Gesundheit wiedergeschenkt wurde oder um Zufriedenheit oder um die Hoffnung auf Ewigkeit, dass die in dir gestärkt werde oder auch um Heilung. Du kannst dich auch im Namen Jesu mit Öl salben lassen. Jesus ruft uns, ruft dir zu, kommt her. Ich will dich erquicken. Amen.